Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Moin Moin zur Lebensanker 1, dem Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Und ihr seht mich trotz der Misere der letzten 8 Tage hier mit einem kleinen Schmunzeln noch auf den Lippen. Scoop, das waren natürlich Katastrophentage für Werder Bremen. 2 Bundesliga-Niederlagen, einmal ein Ausscheiden im Pokal im Elfmeterschießen. Ein bisschen würde ich jetzt sagen, würde das so umfassen, ist das Spielglück, das Momentum nicht mehr auf unserer Seite. Siehe damals das 3:2-Siegtor im Pokal, unglückliches Elfmeterschießen. Jetzt das Thema rote Karte, wir kommen ja gleich noch drauf gegen Friedl. Damit wurde mein Tipp 0:0 zunichte gemacht. Also keine schöne Woche für Werder Bremen, Scoop. Aber man muss auch sagen, wir sind jetzt auch aktuell gebeutelt, wie ich finde. Viele Ausfälle auch kurzfristig. Wir machen ja teilweise unsere Aufnahmen auch relativ kurzfristig vor den Spielen. Und dann tauchen dann noch mehrere Spiele nicht mehr auf dem Bogen auf, irgendwie 20 Stunden später. Das hat schon ordentlich in sich. Also es kommen wirklich schwierige Wochen bis zur WM auf uns zu, Scoop. Oder wie hast du das ganze Thema verkraftet hier mit der ersten Auswärtsniederlage der Saison?
Ja, moin lieber Sepp, moin lieber User. Ja, es war echt eine nicht gerade schöne Woche für uns als Werder-Fans. Wie gesagt, in einer Woche, in der englischen Woche, 3 Spiele, alle 3 Spiele verloren. Sogar 2 Spiele ohne Tor, ohne eigenes Tor. Gegen Mainz und gegen Freiburg schießen wir niemals ein Tor, wo wir eigentlich so offensiv stark sind mit unseren hässlichen Führungen da vorne drin. Ja, habe ich mir auch sehr viele Gedanken am Wochenende gemacht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber Ole Werner hat es in der Pressekonferenz angesprochen, Sepp. Wir haben natürlich auch echt immer Glück gehabt mit keinem Verletzten. Und jetzt in der Woche hat es uns natürlich richtig heftig getroffen. Sogar Leo Bittencourt, der halt ein super Spiel im Pokal macht, wird gegen Freiburg nicht noch niemals eingewechselt, weil er sich zu schlapp gefühlt hat, sage ich jetzt mal so. Dann Veljkovic fällt auf einmal auch wieder aus und so weiter und so fort. Da sind wir in dieser Woche echt arg gebeutelt worden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann verliert man halt die Punkte. Und wenn du Mainz siehst, also die gewinnen bei uns 2-0, schlagen dann den ersten FC Köln, die ja auch nicht nur von unten in der Tabelle kommen, 5-0. Also die Qualität von Mainz ist schon da. Das ist dumm gelaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es passt alles zusammen, auch wie die Niederlagen zustande gekommen sind. Du sagst gerade das 3-2 im Pokal, was nicht gegeben wird. Die rote Karte, da werden wir gleich drüber diskutieren hier vom Friedl. Also definitiv diese 3 Spiele war das Spielglück definitiv nicht auf unserer Seite. Was wir vorher hatten, das Spiel in Dortmund gedreht. Was wir vorher hatten, ein Superspiel gegen Mönchengladbach, wo alles lief, wo jeder Angriff passte. Wir haben, wie du schon gerade richtig gesagt hast, wir haben leider nicht das Spielglück, aber das macht sich leider auch in der Tabelle bemerkbar. Nämlich auf einmal sind wir nur noch auf Platz 11 sind.
Genau, so einfach und hart ist die Realität. Gehen wir jetzt mal auf das Spiel direkt rein gegen Freiburg. Tja, das war natürlich, ich weiß nicht, das ist halt jetzt schwer zu beurteilen. Man kann sich natürlich auch die Statistik angucken, X-Gold und so weiter. Da haben wir natürlich einen hohen Abschlag zu zahlen, irgendwie 3,6 oder 3,4 zu, ich glaube, 0,6 und dann natürlich auch weniger gelaufen. Wobei da der Wert aus meiner Sicht, wenn man den hochrechnet, dass wir seit der 14. Minute dann mit einem Mann weniger da waren, wären wir in der Laufdistanz ganz gut gewesen. Da wären wir vielleicht einen Kilometer weniger gelaufen. Wir hatten ja vorher das Spiel, wo ich gesagt habe, da sind wir fast 6 Kilometer gegen Mainz weniger gelaufen, das war eine Katastrophe. Und auch Sprints waren diesmal gar nicht so schlimm. Aber da kann man jetzt natürlich auch nicht so tief reingehen, weil es jetzt nichts bringt, die Vergleichbarkeit fehlt. Das war sicherlich die Schlüsselszene. Der Aufschlag, die ersten 13 Minuten waren ja normalerweise ganz okay, da war ja noch ein bisschen Schwung drin. Und dann kommen wir ja zu dem Thema Friedl, rote Karte, natürlich auch wieder bitter, weil das Pressing nicht gut funktioniert hat, sehr weit aufgerückt. Nicht? Das war ja so, ja, weiß ich nicht, 15 Meter hinter der Mittellinie, hätte ich jetzt mal gesagt. Und eine ganz, ganz schwierige Sache. Und da ich mache jetzt mal den Anfang damit, mit meiner Einschätzung. Da war ja sehr interessant, dass Manuel Gräfe sich da auch noch zu geäußert hat, der ehemalige Schiedsrichter, der da gesagt hat, okay, beide rangeln da und man muss jetzt sozusagen jetzt mehr Körperkontakt mit den Armen, man muss es nicht unbedingt pfeifen. da wäre ich zum Beispiel vielleicht eher bei ihm, bei seinem Fall, weil da fast ja keine Berührung unten herum war, wo ich dann schon sagen muss, okay, ja, kriegt Pieper wirklich den Ball? Für mich hätte der schon so ein bisschen Rückstand und der Ole Werner hat es jetzt mir zu spezifisch gesagt. Er hat ja gesagt, glaube ich, dass die Eigenschaften des Spielers oder die von mir aus eigentlich übersetzt die Schnelligkeit des Spielers, der vielleicht noch drankommt, entscheidend ist. Aber ich glaube, es ist für den Schiedsrichter noch ein bisschen schwierig herauszufinden, wer gerade der schnellste Spieler jeweils auf dem Platz ist und ob der, wenn der 2 Meter Abstand hat, den noch einholen kann oder nicht. Also man kann es geben, wenn man das Gerangel oben pfeift, dann kann man es geben. Aber wir haben halt auch irgendwie diese Verhältnismäßigkeit. Ich nehme jetzt nochmal ein Beispiel. Das ist, glaube ich, finde ich dann noch viel ärgerlicher, dass dann noch eine Szene kam. Ich meine, das Romano Schmid war es ja, ne? Mit so einem Kung-Fu-Tritt. Ich spreche es jetzt mal so aus. Und dann gibt es gar keine Karte. Also da fällt natürlich dann wirklich dann irgendwo auch wieder bei den Schiedsrichtern im Pokal, das ist ja auch eine Katastrophe, was der gepfiffen hat. Der hat, glaube ich, auch erst irgendwie alles gegen uns gepfiffen, jedes Ding. Und danach hat er aber auch irgendwie dann mal 30 Minuten nur für uns gepfiffen und denkt, warum pfeift er jetzt nicht wieder ab? Also ganz skurrile Geschichten. Und da geht es natürlich auch nicht. Du kannst jetzt nicht für die Sache Notbremse, dann, wo das jetzt ja kein brutales Foul war und wo man jetzt ja darüber streiten kann, ob da vielleicht Pieper den Ball noch erreicht und so weiter und so fort. Und dann die Kung-Fu-Tritte, gibt es gar nichts. Also da fehlt mir die Verhältnismäßigkeit. Entweder ziehst du halt dann Linie vernünftig durch oder nicht. Und ich weiß nicht, was die Schiedsrichter da immer machen. Und es gibt ja, glaube ich, noch einen unbeantworteten Kommentar vom Philipp, wo er auch gesagt hat, Thema Einspruch. Und das ist auch so eine Sache, wo man sagen muss, auch Werder Bremen muss sich da klarer positionieren und bei Schiedsrichterentscheidungen dann doch mal, die so eklatant sind, auch mal eine Position ergreifen, um auch vielleicht mal bei solchen Situationen dann nicht immer so, ja, wir lassen uns alles gefallen, weil man kann jetzt darüber streiten, jedenfalls die Situation um die rote Karte als auch halt das Thema 3:2 im Pokal haben uns jetzt die Woche auf jeden Fall vermiest. Für dich rote Karte, ja oder nein?
Ja, jetzt muss ich natürlich ganz, ganz viel aufarbeiten, wo ich auch gerne meiner Meinung kundtun möchte. Punkt 1, fangen wir mit der roten Karte an. Meiner Meinung, vielleicht habe ich da auch zu sehr die grün-weiße Brille auf, hätte ich die rote Karte nicht gegeben. Aber User, wir brauchen natürlich eure Meinung. Bitte reinschreiben, was eure Meinung zu diesem Thema ist. Für mich ist es keine rote Karte, weil der Amos Pieper definitiv den Ball noch bekommt. Und bei mir, letzter Mann, ist für mich immer so, letzter Mann und dann 5 Meter, 6 Meter, kein anderer Werder-Spieler. Nein, aber in der Situation ist er vielleicht 1,5 Meter weg und er kriegt definitiv den Ball, egal ob Schnelligkeit oder keine Schnelligkeit. Für mich keine rote Karte, weil der Pieper den Ball bekommen hätte. So, erst kriegen wir das 3:2 in Paderborn nicht. Dann gibt es da eine rote Karte nach einer Viertelstunde. Da siehst du definitiv, wie du gerade angesprochen hast, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema, was ich hier ganz ernsthaft auch ansprechen muss, ist die Lobby von Werder Bremen bei den Schiedsrichtern. Und da geht es los. Also jeder kann sich damals erinnern an das Pokalhalbfinale gegen Bayern München, wo wir 0:2 zurücklegen, wo der Rashica einen Doppelpack macht, das 2:2. Und dann kommt diese verdammte Schwalbe vom Coman, der null berührt wird und der Elfmeter für Bayern gepfiffen wird. Da fängt es schon an, wo Werder meiner Meinung nach in die Offensive gehen muss und da richtig anprangern muss, von mir aus auch den DFB anprangern muss und da richtig was man machen muss. Jetzt fällt das 3:2 in Paderborn. Philipp, du hast es geschrieben, Werder Bremen hat einfach nicht den Arsch in die Hose, da irgendwas zu machen. Und wenn ich weiter mich immer nur ducke und immer nur den Duckenhäuser mache, dann passiert so. Uli Hoeneß, bestes Beispiel, Bayern München. Jetzt sagt ihr natürlich, ihr User, Bayern München ist ein ganz anderes Thema, weil das der ruhmreiche FC Bayern ist. Aber Uli Hoeneß hat immer die Klappe aufgemacht. Bayern München hat es sogar geschafft, dass ein Schiedsrichter kein Bayern-Spiel mehr pfeifen durfte. Durch eine Aussage von Uli Hoeneß. So, aber Werder Bremen immer nur ducken. Ja, okay, dann haben sie uns das Tor nicht gegeben. Und dann, Sepp, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast und ihr lieben User auf, mir fehlen schon fast die Worte. Clemens Fritz läuft nach dem Spiel in die Schiri-Kabine. Hast du das gelesen, Sepp? Warum? Weil er eine falsche gelbe Karte gegeben hat. Er hat die gelbe Karte den Buchanan gegeben. Die gelbe Karte war aber eigentlich der Agu, weil der Agu den Grifo gefoult hat. Dafür läuft er in der Schiri-Kabine, weil er eine falsche gelbe Karte gezeigt hat und 3:2 lässt er angehen. Ich garantiere dir eins, nochmal zum Spiel in Paderborn. Ich muss mich gerade in Rage reden, Entschuldigung. Bei dem Spiel in Paderborn, das hätte der vierte Offizieller weder bei Bayern München noch bei Borussia Dortmund, ich hole aus, noch bei Leipzig gemacht. Das ist ein vierter Offizieller aus 50 Metern. Bei Bayern hätte er nie eine Reaktion gezeigt. Ein Co-Trainer von Paderborn geht sogar noch zu dem vierten Offiziellen hin und der sagt dann, ja, du hast recht. Das wäre bei keinem anderen Verein passiert. Warum ist das so? Schlussfolgerung, Sepp? Weil Werder Bremen sich duckt und einfach keine Ellbogen zeigt. Dann lass es doch sein. Dann, du hast es gerade angesprochen. Ich finde es gar nicht übertrieben, was du sagst. Es war für mich ein Kuchen-Fu-Trip. Der Romano Schmidt hebt sogar noch das Trikot und zeigt dir den Stollenabdruck. Und da kriegt Freiburg keine Karte für. Wir kriegen in der 15. Minute eine rote Karte und dafür gibt es noch niemals eine Karte. Ich verlange hier keine rote Karte, aber da muss er wenigstens Geld für kriegen. Und Werder Bremen lässt alles mit sich alles mit sich machen und das finde ich nicht in Ordnung. Entschuldigung.
Ja, muss aber schnell durchlaufen, aber genau, das ist ja das Problem. Und wir haben jetzt da, was jetzt die Schiedsrichterentscheidung, vielleicht waren sie vorher auch ein bisschen mehr für uns, jetzt auf jeden Fall hast du es so ein bisschen verspielt. Hast du auch wirklich dann, manchmal sagen wir mal so, dass vielleicht nicht mehr das richtige Glück auch erarbeitet, nennen wir jetzt immer auch ein paar Schiedsrichterentscheidungen, halt das Glück oder die richtige Seite, die dann, wo das Pendel halt hinfällt. Und das ist natürlich auch anzuprangern, dass die Mannschaft jetzt vielleicht sozusagen auch sich, wir hatten das ja nach dem Main-Spiel gesagt, ne, da waren sie schon wieder so ein bisschen haben sie lethargisch gespielt, da konnte man vielleicht was erreichen, ja, war es jetzt übertrieben, aber einfach mal eine schöne Position für einen Moment. Ich glaube, es war damals Platz 2 oder 3 hätte man da mal kurz werden können. Da erreichst du ja auch nichts, erreichen tust du ja am 34. Spieltag quasi oder von mir aus 2, 3 Spieltage vorher, wenn man punktemäßig dann Vorsprung hat. Aber ja, da fehlt halt auch noch der Spirit und das ist, ich glaube, es hat auch nochmal richtig gerappelt halt mit dem Duckstämer. Und jetzt hast du natürlich das ganze Lazarett, wo die alle ausfallen. Niklas Schmidt ist dann auch nochmal ausgefallen. Du hast Bittencourt angesprochen, dann nochmal erkältet. Und ja, und vorher, ich glaube, es sind ja auch so erkältet oder gesundheitliche Probleme, sind wahrscheinlich auch eher Richtung Corona mittlerweile alles, was vielleicht dann noch ein bisschen anders geäußert wird, dass es so eine Erkrankung ist. Also ganz, ganz komplizierte Sachen. Jetzt müssen wir auch schon ein bisschen nach vorne demnächst gucken. Am Freitag ist dann auch das nächste Spiel gegen Hertha. Gerade eben hier seit der Aufnahme läuft das Spiel noch, Hertha gegen Schalke, also unsere zwei nächsten Gegner. Ich weiß jetzt nicht, zu Freiburg, gerne schreibt rein, wie das gesagt hat, wie fandet ihr den Elfmeter? Ich sage jetzt mal, kann man durchaus geben. Ich sehe da vielleicht Pieper nicht so, dass er den unbedingt kriegt. Das ist auch schwierig, aber mir hat definitiv die Verhältnismäßigkeit mit den Schiedsrichtern dann gefehlt. Das passt halt nicht. Und danach war es ja gerade in der ersten Halbzeit schon so weit recht solide von uns. Haben wir dann auch ganz gut gemacht. Und dann muss man natürlich diese tolle Szene in Anführungsstrichen nochmal nehmen. Ich glaube, 54. war das. Füllkrug und Jung. Wenn du halt diese Chance hast, der steht da, was ist das, 8 Meter vorm Tor oder so, 10 Meter vielleicht, und jagt ihn fast da von Freiburg aus nach Bremen, so hoch schießt er den. Das ist natürlich dann auch zu wenig, ne, in dem Moment.
Ich sag mal so, mein Lieblingsspieler in den letzten Wochen total schlecht, total runter. Ich glaube, seitdem das um die Vertragsverlängerung von dem geht, geht es nur noch bergab. Mit dem in Hoffenheim musste ich ihn anzählen, gegen Mainz musste ich ihn anzählen, in Paderborn. Jetzt muss ich ihn defensiv sowieso, hat er seine Seite auch da meiner Meinung nach nicht gerade gut im Griff gehabt. Und bei dieser Offensivaktion, ich sag mal so, ob es ein Tor wird oder nicht, weil es stehen, glaube ich, 2 Freiburger da auf der Linie und der Torwart steht noch in der Mitte. Ja. Aber auf jeden Fall darf er als Profi meiner Meinung nach den Ball nicht übers Tor schießen. Der Ball muss aufs Tor kommen. Wenn er dann, ich übertreibe jetzt mal einen Freiburger ins Gesicht schießt, dann steht das auf einem anderen Blatt Papier, aber ich kann nicht aus 8 Metern, auf sein linker Fuß ist das noch, sein starker linker Fuß, da kann ich den nicht 2 Meter übers Tor prügeln, da bitte ich dich. Da muss er aufs Tor kommen. Ja, und dann 2 Minuten später, leider, wir haben immer einen Weiser gelobt, aber jetzt weißt du auch, warum der Weiser seine Schwächen in der Defensive hat. Nochmal, das weiß jeder Jugendspieler, das fängt schon meiner Meinung nach in der E-Jugend an. Wenn du bis zur Außenlinie läufst, dann läufst du durch bis zur Außenlinie und stoppst nicht eher ab und machst nicht so lapidar das Bein raus. Du musst den begleiten, damit du wenigstens eine Ecke rausholst. Und in dieser Situation macht der Weiser das nicht, deshalb kommt die Flanke und wir sind ein Mann weniger. Ist klar, dass der Freiburger dann in der Box blank steht, weil wir halt ein Mann weniger sind. Aber den Vorwurf mache ich hundertprozentig dem Weiser, er muss bis zur Außenlinie mitgehen. Nochmal, das ist ein Basic aus der E-Jugend, dass ich immer den Stürmer bis zur Außenlinie begleiten muss. Also ich mache da der Abwehr keinen Vorwurf, ich mache da den Gruev oder wer da hinten drin statt dem Pieper oder so, mache ich absolut keinen Vorwurf. Dieses Tor geht ganz allein auf den Weiser, ganz allein.
Ja, und da ist natürlich dann das Problem, wenn es natürlich nach vorne nicht so gut funktioniert, weil es natürlich jetzt mit 10 Mann dann auch schwieriger war, da hat man natürlich hinten diese, diese Themen, die wir auch immer wieder angesprochen haben. Wir hatten natürlich den Weiser gerade fürs Offensivspiel gelobt, weil er halt diese Fähigkeiten mitbringt. Wir haben ja teilweise von einem dritten Stürmer noch gesprochen. Aber hinten sind natürlich dann Defizite da einfach. Aber man sieht ja auch die Möglichkeiten, die da sind. Ne? Ich springe jetzt mal ein bisschen im Spiel so ein bisschen rum. Da hast du den vielleicht noch, kannst du dir das noch vorstellen, vor einer Saison in der zweiten Liga, wo Agu noch gesagt hat, das kommt, ist jetzt auch ein bisschen gemein, aber er versteht es sicherlich ja auch schon im richtigen Kontext, gesagt hat, ja, ich sehe mich da als erster Bundesligaspieler und so weiter, mal gucken. Und wenn du dann gesehen hast, wie der da rumgeeiert ist, direkt wieder einen Elber sozusagen provoziert hat oder verschuldet hat. Klar, ist ein bisschen gemein, keine Spielpraxis und so weiter, aber da siehst du auch, das ist halt auch Murks, ne? Mal ein Talent mit auch wieder einem längerfristigen Vertrag, mit Ausstiegsklausel hat man sich noch gefreut, ausgestattet, aber leistungsmäßig kommt dann natürlich auch wenig bei denen, die dann reinkommen. Es war wie im Pokal, wo du dann sagst auch, ja, mal auch ein Buchanan, der sicherlich dann keine angenehme Aufgabe hat, aber ist natürlich auch jetzt keine so tolle Rakete, dass du sagst, mei, oh mei, oh mei, ja, der macht dann Sachen, aber nach vorne ist da halt auch Mause tot, ne? Bisher immer gewesen. Also da sind natürlich viele Probleme. Stay haben wir ja schon oft jetzt schon drüber gesprochen. Na gut, war jetzt vielleicht so minimal besser als davor. Kam ja so ein bisschen rückgezogen, ne, weil Grujew dann noch in die Innenverteidigung gerückt ist. Ja, ich weiß nicht, ja. Man merkt einfach ein Hauptthema, was wir auch immer wieder angesprochen haben. Der Kader hat natürlich dann die Qualität nicht in der Breite. Also wir haben jetzt vielleicht so 13 Spieler. Und das ist jetzt der schmale Grat. Vielleicht will ich das nochmal ansprechen und danach können wir noch ein bisschen mehr über das Freiburg-Spiel an sich reden. Aber das ist wirklich der schmale Grat, den man geht, weil die Kritik war ja auch öfters, dass er nicht mal einwechselt. Man sieht ja aber auch teilweise, warum vielleicht nicht. Aber das ist halt echt schwierig, wenn du so wenig gute Leute haben, die das vielleicht dann auch noch auch mal auf dem Platz zeigen können, aber zeitgleich brauchen die halt auch Spielpraxis, nicht? Also ich meine, du brauchst ja auch Minuten, um vielleicht jemanden von einem schlechteren Level nach oben zu hieven, irgendwie über Spielpraxis, und das musst du ihm halt auch irgendwie gewähren. Also das ist echt eine schwierige Situation, in der wir uns jetzt demnächst vielleicht befinden, wenn jetzt nicht alle Stammkräfte da zurück sind, und ich würde halt sagen, mehr als 2 Ausfälle können wir da auf Dauer einfach nicht kompensieren.
Zum Thema Felix Agu, spreche ich mal von einem Schutz nehmen, dann nehme ich mal ein bisschen den Schutz, weil natürlich, er hat nie gespielt, kommt es rein, ich glaube nach 8 Spieltagen, das hast du auch beim Bittencourt in Hoffenheim gesehen, da war ich ja live im Stadion, dem fehlt ja auch die Spielpraxis und der ist in Anführungsstrichen nur 4 Wochen ausgefallen, da hat er sich ja 2-mal auf den Bart gelegt in Hoffenheim, konnte gar nicht die Balance halten und so weiter und so fort. Deshalb nehme ich den Felix Agu da in Schutz, weil ihm halt die Spielpraxis fehlte, aber natürlich, er kann sich jeden Tag ein Training anbieten, Sepp, da bin ich natürlich bei dir. Und im Training muss er dann auch, ich will jetzt nicht hier ganz draufhauen, eine Vollkatastrophe sein, aber warum er keine Spielanteile kriegt. Ne? Also der Ole Werner sieht ihn ja täglich und wenn, dann hätte er sich schon empfohlen, dass er eine Chance gekriegt hat. Und dann der nächste Punkt, ich spreche jetzt mal an, fällt mir gerade so ein, Berg, Anfang der Saison, immer eine Granate, immer ein Tor, Vorlage, immer daran beteiligt gewesen. Selbst jetzt frage ich dich mal, dich ganz speziell, warum kommt er gar nicht mehr zur Geltung? Gar nicht mehr. Egal, ob wir mit 10 Mann spielen, ob wir mit 11 Mann spielen. Er hat sogar den Einsatz in Paderborn von Anfang an gehabt. Der Junge kommt gar nicht mehr voran, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Kriegt er die Bälle nicht mehr? Ist er nicht mehr so aktiv? Woran liegt das?
Ja, vielleicht hat er zu viel Bremer Nachtleben jetzt genossen und da seine eigene Pinte aufgemacht, wo es Bier gibt. Ja, ich weiß nicht. Natürlich, die Mannschaft ist jetzt ja eh schon auf so einer etwas absteigenden Tendenz. Das wäre auch schon mal so ein bisschen, ich sag mal, zwischen den Zeilen auch angesprochen haben, trotz der guten Spiele, die auch da waren, mit viel Euphorie. Ich glaube einmal, es ist eine Kombination wie immer aus beidem, oder? Er kommt selber vielleicht nicht dahin, er bemüht sich dann da auch nicht, aber zeitgleich kommen auch die Situationen überhaupt nicht zustande. Ne? Ich habe das ja beim Paderborn aus meiner persönlichen Sicht schon gesagt, wenn ich dann mit Berg da spiele und mir fehlt und ich setze dann auch nicht Bittencourt ein, sondern Stay und Grujew, fehlte mir auf jeden Fall jemand für Berg. Das ist halt ein ganz anderer Spielertyp. Ja, und wenn wir dann auch keine, auch da war Weiser ja eher schon schwach, weil das ist ja auch ein Thema. Das ist ja auch das vorgelagerte Thema, wo wir damals in der Torbenrunde gesagt haben, für mich völlig unverständlich, weil ich würde halt auch sagen, komm, als Trainer der anderen Mannschaft im Notfall, wenn ich sage, so, okay, wir sind vielleicht gar nicht so gut drauf, wir sind zwar theoretisch besser als die jetzt sozusagen auf den Positionen, aber ich würde zum Beispiel immer auch gucken, dass ich Weiser komplett aus dem Spiel nehme, weil ich dann bei Werder weiß, dann kommt schon nichts mehr. Ja, linke Seite von jeher, ich sag mal, Jung ist ja immer zurückhaltend oder wer auch immer dann das spielt. Das heißt, wenn ich Weiser aus dem Spiel nehmen kann, mit welchen Sachen auch immer, und es gibt ja auch Methoden, der winkt ja auch, also vom Charakter her, der winkt ja auch oft ab, wenn er sich zermürbt, wenn er mal gedoppelt wird und wenn ein paar Szenen nicht haben, wird der auch ein bisschen Lust verlieren. So, dann kannst du so einen Spieler ja auch gut rausnehmen. Dann, oder wenn du ihn halt viel hinten bearbeitest, dass er immer noch hinten laufen muss und halt nicht so viel vorne. Dann ist zum Beispiel bei Werder die eine Möglichkeit sehr weit rausgefallen. Genauso gut, wenn du vorne drauf gehst selber, da intensiv störst und spielst halt, dass Werder über Pavlenka spielt und der ballert die Bälle immer nur nach oben, weit weg, dann hast du natürlich diese Möglichkeiten. Und ja, Berg ist für mich Stürmer, wenn mit Kopfball, ja, hat er ja auch mal zum Beispiel das eine Tor da gemacht, oder halt sonst für Umschaltsituationen, wo dann natürlich eine aufgerückte Abwehr vielleicht braucht und dann halt einen Schnittstellenpass bekommt. Aber halt einfach flach. Den kannst du ja flach da reinschicken. Ne? Wenn die 30 Meter vom Tor steht und der losläuft, dann ist er halt am 16er vor dem Abwehrspieler und dann schießt er einfach rein. Er ist halt schnell genug. Das ist halt das Thema. Und wir müssen dann mal sagen, weil wir jetzt gerade über diese Situation reden, wir haben ihn vorher angesprochen, ne? Gregoritsch, ja, an fast an allen Sachen beteiligt. Damals schon immer ein Schrecken, fand ich, bei Augsburg und beim HSV, weil er immer irgendwie relativ gut bei uns gegen uns performt hat. Du hast ja gesagt, wir wollten ihn selber auch nochmal haben. Ja, diesen Kacke, und da muss man ja auch sagen, dann noch den Elfer da reinzubekommen, auf die Art und Weise, ne, das gelupfte Ding, das ist natürlich auch wieder eine bittere Geschichte. Ja, wo der Pavlenka ja vorher nochmal eine Situation richtig geil gehalten hat. Mehr oder weniger fast im 1 gegen 1. Ja, aber ich weiß es nicht. Für mich, wir können jetzt viel über Freiburg, über das Spiel reden, aber es ist natürlich durch den frühen Platzverweis auch irgendwie so ein bisschen, fällt das jetzt aus der Rolle, weil ich fand jetzt, ansonsten war es eher so ein bisschen Thema Schadensbegrenzung. Wir haben es eigentlich ganz solide gemacht, vor allen Dingen halt erste Halbzeit. Wir haben auch relativ lange noch die Null gehalten. Die Freiburger hatten ja dann schon die Möglichkeiten, sich da den Ball hin und her zu spielen und so ein bisschen Gefahr zu machen. Aber so viele Torchancen aus der ganz hinten heraus hatten sie ja dann Gott sei Dank nicht. Also es ist jetzt ja nicht so, weil das vorhin mal Mainz angesprochen, dass wir jetzt dann nachher aufgrund des Platzverweises mit 5-0 nach Hause geschickt werden. Ich glaube, das ist halt gut, aber auch gefährlich, weil man jetzt sagen kann, in der Besprechung selber als Trainer, so nach dem Motto, ja, okay, haben es gut gelöst, viele sind ja noch ausgefallen, Veljkovic, Niklas Schmidt als Option noch kurzfristig, dass das alles weggefallen ist. Aber man muss jetzt gucken, dass man wieder in die Spur kommt, dass alle fit werden, dass mal der Kader am Mittwoch wieder trainiert zusammen, Donnerstag trainiert zusammen, Abschlusstraining am Freitag. Und da muss die Heimschwäche bekämpft werden. Das sind ja zwei Heimspiele, wir haben da oft nichts gerissen und ja, danach ist ein Auswärtsspiel in Bayern. Das kannst du auch schon mal knicken. Die Bayern werden jetzt keine Punkte mehr abgeben, sehe ich jetzt nicht. Und da weißt du jetzt schon, wo die Reise hingeht.
Ja, natürlich. Aber nochmal zurück zum Freiburg-Spiel, was ich noch ansprechen wollte, ist zum Beispiel den Spieler Gruev. 6 gespielt, 8 gespielt, jetzt durch die rote Karte Mitte Dreierkette gespielt. Da siehst du doch schon, dass so ein junger Spieler, okay, er wurde gerade bulgarischer Nationalspieler, war ziemlich junger Spieler, der gerade mal seine erste konstante Saison Profifußball spielt, der muss schon 3 verschiedene Positionen spielen. Da siehst du ja wieder, wie das bei uns eben mit dem Kader bestellt ist, das Thema, was wir schon die ganze Zeit haben. Ne? Der hat schon 3 verschiedene Positionen gespielt. Ein Pieper hat auch schon 3 verschiedene Positionen gespielt. Rechts, Mitte, links hat er auch schon gespielt. Und das meine ich halt, an dem Kader, die Zusammenstellung, wir sind, ich glaube, Ole Werner, ich habe das im Nebensatz nur gelesen, hat gesagt, wir sind halt Werder Bremen, wir können uns halt nicht solche Spieler leisten, das war auch ein bisschen so ein Wink mit dem Zaubern wieder für Baumann und Fritz, er hat sich so ausgedrückt, dass man halt diese Ausfälle nicht so gut kompensieren kann. Und wie gesagt, so Leute wie Stay, die sind halt noch nicht auf dem Leistungslevel bei 100%, ein Dingschi, tut mir leid, Sepp, den muss ich jetzt auch ansprechen, was der gestern wieder 2-3 Mal den ersten Ballkontakt, wie der wieder versprungen ist und so weiter und so fort. Also das ist für mich kein Bundesligaspieler, tut mir leid. Auch wenn er damals in Mainz das Kopfballtor gemacht hat, aber das ist für mich definitiv kein Bundesligaspieler. Und sowas kommt dann halt von der Bank. Und wenn du dann so drauf bist wie Werder Bremen jetzt, dass du einen negativen Lauf hast, dass du verletzt hast, dann holst du keinen Punkt mehr. Und du hast es gerade gesagt, Vorschau, Hertha BSC unter Schwarz finde ich die gar nicht so schlecht. Und Schalke, irgendwann muss Schalke auch mal gewinnen. Und vielleicht, wenn wir gegen die spielen, haben die einen neuen Trainer. Was ist der Effekt immer mit einem neuen Trainer? Muss ich dir auch nicht erzählen. Also meiner Meinung nach solltest du mindestens 4 Punkte holen, wenn nicht sogar 6 Punkte, auf jeden Fall. Aber wenn es ganz dumm läuft und du holst da nur einen Punkt oder vielleicht keinen Punkt, dann bist du wieder herzlich willkommen im Abstiegskampf. Weil dann kommen die Bayern, dann hast du wieder Probleme mit dem Torverhältnis. Dann kommen die Leipziger, da kriegst du wahrscheinlich auch Probleme mit dem Torverhältnis. Und dann bist du erstmal in der WM-Pause. Also es wird jetzt ganz, ganz hart, diese 4 Spiele, die noch kommen. Und meiner Meinung nach, in den Kommentaren wurde schon geschrieben, ne, der eine hat ja gesagt, 7 wäre super, 6 wäre okay, 4 wäre auch noch okay, 1 Punkt wäre scheiße. Wenn ich da jetzt realistisch einschätze, ich glaube nicht, dass wir mehr als 3 Punkte holen aus den 4 Spielen. Glaube ich nicht.
Okay, kann natürlich sein, jetzt gerade von der momentanen Aufnahme und den Eindrücken der letzten Spiele. Ich glaube natürlich schon, dass 4 drin sind. Ich muss aber auch sagen, dass 4 mir persönlich schon zu wenig wären, weil man muss auch sagen, wir haben natürlich gute Momente gehabt. Ich weiß nicht, wie so eine Rückrunde ist. Wir haben auch noch Union Berlin in der Hinrunde, in Anführungsstrichen, also im nächsten Jahr in der Hinrunde. Wir haben noch Köln. Klar, das ist halt alles dann nochmal wieder was ganz anderes nach der langen Pause. Aber das sind halt jetzt auch jetzt für die Hinrunde nicht unbedingt auch schon wieder 3-4 Punkte aus meiner Sicht. Also ganz, ganz schwierig. Ich würde dann schon lieber auf 6 Punkte haben. Dann könnte ich da über Weihnachten besser schlafen. Weil da kommen ja schon, wenn man jetzt unten schon mal reinguckt, wir machen es natürlich noch punktemäßig, ist da noch ein bisschen Puffer. Aber da hast du natürlich Leverkusen unten drin, du hast noch Wolfsburg unten drin. Das sind natürlich Mannschaften, wir haben jetzt Kader angesprochen. Ja, die werden sicherlich den einen oder anderen jungen, talentierten Mann noch verpflichten können, ohne Probleme, im Gegensatz zu Werder Bremen. Da sehe ich das halt da noch zumindest andere Effekte, muss man mal ja gucken. Beide haben den Trainer ja schon gewechselt. Entschuldigung, bei Wolfsburg nicht, aber bei Leverkusen. Und dann hat Stuttgart auch, da soll ein neuer Trainer ja gesucht werden, weiß ich jetzt nicht, das ist so eine Sache. Schalke, gut, die könnten wirklich weit unten drin sein. Bochum haben jetzt zwar gewonnen, aber das ist natürlich auch so ein Kandidat für weiter unten. Aber es bleiben, was ich sage, es bleiben ja nicht so viele Mannschaften übrig. Und da müssen wir halt gucken, dass wir weit, weit weg kommen von diesen ganzen Situationen. Und da muss man jetzt auch mal gucken, was der Ole Werner halt aus dem Hut zaubert, finde ich. Und ob er auch vielleicht jemanden verbessert, was wir jetzt aus meiner Sicht noch nicht großartig gesehen haben, dass man da auch eine gute Entwicklung sieht, dass man das dann vielleicht dann auch nochmal jemand die nächsten Spiele oder in der Rückrunde spielt, wo du dann siehst, okay, jetzt aber wenn er mal 5, 6, 7 Spiele gemacht hat, sieht man auch mal, dass der ein echt großes Potenzial mit sich bringt für Werder Bremen-Verhältnisse. Also es ist echt schwierig und wir haben einen Pokal, du hast es damals ja gesagt, wie das Geld weggeschmissen wird, also diese Woche hast du es ja gesagt, und das ist auch ein Problem. Ne? Das sind wieder diese 900.000 oder was das waren, auch wieder eine Möglichkeit, jemanden zu holen oder ein Ausleihgebiet zu machen, wo einer unzufrieden ist, der uns halt weiterbringen könnte. Ne?
Ja. Und du hast gerade davon gesprochen, dass du gerne 7 Punkte möchtest. Wenn ich von möchten hier rede, dann möchte ich 12.
6. Auf jeden Fall. 6. Ich glaube, ich habe 6 gesagt, aber 7 nehme ich auch, ja.
Okay. Und ich sage, dann möchte ich 12. Dann rufe ich das so aus, auf jeden Fall. Nein, also es wird verdammt schwer werden, Sepp, ganz, ganz ehrlich. Und dann kommt wieder unsere Heimstätte Weserstadion, wo wir bisher, okay, nur gegen Gladbach gewonnen haben, was ein super, super Spiel war. Das war das einzige Spiel, was wir zu Hause gewonnen haben. Und da kommt es auch wieder, die Schalker werden sich hinten reinstellen, definitiv. Und ich habe echt Bange. Aber um das mal wieder ein bisschen positiv zu gestalten, ich bin einfach nur froh, dass wir schon 15 Punkte haben. Ne? Das muss man echt sagen. Das ist Chapeau, Chapeau, dass wir die Punktzahl schon haben, definitiv. Und dass wir nach unten jetzt, glaube ich, 7 Punkte hat. Bochum hat Schalke aktuell, meine ich. Da sind es immerhin 8 Punkte Vorsprung. Stuttgart hat 9. Also auf dem Relegationsplatz haben wir dann 6 Punkte Vorsprung, das ist ja schon mal gut, sage ich jetzt mal so. Und wenn du nach oben guckst, habe ich, glaube ich, gerade geguckt, immer noch nach Platz 4 sind es, glaube ich, nur 3 Punkte. Ich habe gerade richtig gesehen,
sind es nur 3 Punkte. Und wir haben natürlich jetzt auch noch einen Vorteil, damit wir weiter den positiven Schwung noch mitnehmen, dass wir aus meiner Sicht jetzt die Verletzungen nicht so arg sind, sodass jetzt in der Woche jetzt so vor Hertha auch einige Spieler zurückkommen müssten, aus meiner Sicht. Also wenn die so erkältet sind, sollte das dann vielleicht auch abgeklungen sein. Oder kleinere Wehwehchen. Ich glaube, Belkovic hatte ja auch, habe es jetzt vergessen, ob es dann wieder Adduktoren oder solche Themen sind. Also da kann es natürlich auch sein, dass die dann uns also wieder zur Verfügung stehen. Das ist natürlich dann sehr gut und ich glaube dann auch, dass
außer
die
Friede, manchmal... Entschuldigung, außer Friedel. Der wird uns nicht zur Verfügung stehen.
dass ich dann die Mannschaft auch noch zusammenreißen kann und natürlich auch dann deutlich bessere Ergebnisse abliefern kann. Der hat es ja auch oft bewiesen, dass es funktioniert. Was jetzt zum Beispiel auch ein bisschen negativ ist, finde ich, weil er jetzt, glaube ich, zweimal sich gelbe Karten angeholt hat, ist bei Füllkrug, ja, ist halt sehr emotional, aber der holt sich viel, viel für Meckern ab. Der steht jetzt auch schon bei 4 gelben Karten. Das ist natürlich dann auch Mist, weißt du, bei der Spielweise. Da muss ich aber auch sagen, auch da Schiedsrichter, der hat das auch wieder nicht das richtige Maß gehabt, weil der Füllkrug wurde halt auch ordentlich bearbeitet, muss man auch so sehen. Ne? Der war in den Strafraum-Szenen, war der auch, klar, der verteilt selber auch aus, aber irgendwie war das jetzt die Schiedsrichter, die letzten zwei Spiele fand ich jetzt auch eher grottig, als dass es irgendwie gut war. Aber wie gesagt, manchmal muss man sich das auch als Mannschaft oder als Verein, wie vorher angesprochen auch von dir, ja auch so ein bisschen als Standing erarbeiten. Und finde ich auch in so einer Saison muss man sich sowas erarbeiten, dass es halt auch wieder immer passt, dass man indirekt so aus irgendwelchen Gründen so ein bisschen bevorzugt wird. Und ich glaube, die Mannschaft hat jetzt die letzten paar Wochen vielleicht etwas zu wenig dafür getan. Und wenn jetzt da nochmal ein bisschen mehr Power dahinter ist, wieder mehr der zusammengeschweißte Haufen und jetzt nicht so viel Party gemacht wird und sowas, auch wegen der Corona-Maßnahmen und Auflagen, ist halt auch so ein Thema. Du bringst das ja damit rein, wenn du da in irgendwelche Clubs gehst und man sich jetzt hier nochmal die 3 Wochen auf Fußball konzentriert. Dann sollten unsere 12 Punkte ja locker machbar sein. Und mit den Worten will ich direkt an dich als Rausschmeißer rüberleiten, damit du den Kollegen hier draußen an den Monitoren auch nochmal was Schönes sagst zum Wochenbeginn.
Genau. Erstmal Hut ab, wollte ich den Niklas Füllkrug nochmal loben, der dann auch Kapitän geworden ist durch den Platzverweis von Marco Friedl. Der ist echt nochmal zu jedem Koffer gegangen, der hat seinen Willen gezeigt, der war richtig gallig, der hat auch die Gegenspieler ein bisschen provoziert und so weiter und so fort. Also so stelle ich mir einen Kapitän vor, richtig, richtig gut. Aber, jetzt kommt das große Aber, durchs Meckern holt er sich die gelben Karten und jetzt habe ich schon gerade fast Angst gekriegt, dass er schon die 4. gelbe Karte hat. Oh, das ist natürlich, passiert ihm das jetzt gegen Berlin, fehlt da gegen Schalke, sage ich jetzt mal so, ne? Wo du den hundertprozentig brauchen würdest, gegen so einer stabilen Abwehr dann auf jeden Fall. Also das finde ich natürlich nicht so gut. Als Kapitän, ja, wenn er die Binde hat, möchte er ein bisschen mehr sagen, aber er muss auch gucken, wie er das rüberbringt. Und da finde ich die 4. gelbe Karte jetzt eine absolute Katastrophe, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil da könnte ich mir echt vorstellen, dass er bei den 4 Spielen noch bei 1 Spiel ausfallen wird. Könnte ich mir ganz, wenn er so weitermacht auf jeden Fall. Ne? Aber um positiv zu bleiben, liebe Werder-Jungs, egal was dieser Verein macht, es steht immer zu den Vereinen, wir haben grün-weißes Blut in unseren Adern, egal was passiert, wir haben das Jahr 2. Liga überstanden, wir sind dann wieder aufgestiegen. Ich muss jetzt einen Seitenhieb, den habe ich so lange stillgehalten, aber jetzt muss ich mal einen Seitenhieb zum HSV geben. Der verliert heute gegen den Tabellenletzten in der 2. Liga gegen Magdeburg, gegen den Ex-Trainer Tietz. Wir waren nur ein Jahr in der 2. Liga. In diesem Sinne, lebenslang grün-weiß.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Strand. Auf geht's ins Stadion, wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün, Werder Schal, ein Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert, dass wir auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Grün-weiße Fahne, overall, wir stehen zusammen, ein Green-White-Wonderwall.
Fluss den Bogen macht. Und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der 12. Mann bleiben wir. Ein W auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdei. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen overall. Wir stehen zusammen als Green White Wonderwall. Hier, wo die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 20-4. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.